Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und alles darüber hinaus. Ich grüße heute die liebe Alex in meinem Podcast. Wir werden über das Lieblingstrigger-Thema Schnuller sprechen. Und Alex, ich erinnere mich noch daran, das ist jetzt schon echt eine Weile her, einige Monate, dass ich mich selbst mit dem Thema Schnuller nochmal ausführlicher befasst habe und das natürlich auch geteilt habe. Und du dann darauf reagiert hast und gesagt hast, hey, okay, irgendwie macht das was mit mir, weil ich habe natürlich nicht nur über das Thema Schnuller gesprochen, sondern wenn man über einen Schnuller spricht, spricht man automatisch auch über einen Daumen. Ja, weil das ist ja die größte Angst von Eltern, dass ihre Kinder um Gottes Willen bitte nicht am Daumen nuckeln, na dann doch lieber der Schnuller. Und Alex, du hast deine eigene Erfahrung, aber bevor wir darüber sprechen, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du, was machst du?
Ja, hallo und herzlich willkommen oder schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Alex, ich bin gerade 36 und habe gerade einen 8 Monate dicken Schwangerschaftsbauch und ich habe schon eine Tochter, die wird bald 4 und was soll ich sagen? Ich folge dir total gerne, weil ich liebe, seitdem ich eine Tochter habe, das Thema Frauen, Mutterschaft und alles, was dazugehört. Wie mache ich das? Wie will ich Mutter sein? Mit Schnuller oder ohne?
Und du arbeitest auch mit Müttern. Also das muss man auch dazu sagen.
Und seit ich hier Mutter bin und Wohnort gewechselt habe, in Neustrelitz lebe, habe ich ja angefangen, Mama-Sport zu unterrichten und Mütter zu begleiten durch Sport, die im ersten Babyjahr sind oder auch gerne darüber hinaus. Da treffen wir uns 2-mal die Woche. Und es gibt jetzt auch seit diesem Jahr Pränatalsport, auch so eine Art Begleitung durch Sport. Wir machen immer Sport, aber es ist immer mehr als das in der Schwangerschaft. Ja, und gebe aber auch Yoga und Tanzkurse, weil ich war vor der Geburt meiner Tochter Tänzerin freiberuflich und ja, habe jetzt alles umgeswitcht, weil ich eine Mutter bin und finde es großartig, weil ich das immer sein wollte und deswegen auch Cindys Business und Mutter-Familien- Kombinationsthematiken immer inspirierend finde.
Spannend, du sprichst von dir, also ich meine, ist man nicht eine Tänzerin, also bleibt man nicht Tänzerin, auch wenn man es nicht mehr praktiziert, also bleibst du nicht trotzdem Tänzerin?
Ja, ich habe als eine gearbeitet und ich werde immer eine sein. Ich sage auch immer wieder, ich werde mein Leben lang meinen Körper so fit halten wollen, damit ich tanzen kann und das machen kann, was ich liebe, ja.
Großartig, aber das ist halt so interessant, weil es ja schon auch Berufe gibt, die Frauen dann eben aufgeben wegen der Kinder. Aber ich glaube, das ist etwas, das ist einfach so in dir, dass du das eh nicht loslassen kannst, weil du nutzt es ja auch in deinen Angeboten weiter, ne?
Sport. Auf jeden Fall. Alles. Ja, es geht ja nur darum, dass ich nicht mehr dafür wegreisen muss und keine Lust mehr habe, in Hamburg oder in Dubai zu proben und Shows zu machen, sondern einfach Familie machen möchte und sehr gerne zu Fuß zum Tanzen gehen möchte und dann mein Kind dann mitnehmen kann oder sowas in der Richtung.
Nee, ja, ich glaube, das können wir alle verstehen. Alex, also du hast gesagt, du bist 36, du bist bald zweifache Mama und das, was einfach gar nicht anders geht, also es kommt automatisch, dass wenn man Mutter wird, also bei den allermeisten, dass man anfängt, sich mit seiner eigenen Kindheit zu befassen und mit seinen eigenen Themen zu befassen oder auch mit den Erfahrungen, die man gemacht hat. Und wie gesagt, als ich das Thema Schnuller und auch Daumen ein bisschen größer auf meinem Account hatte vor einigen Monaten, hast du dich gemeldet und gesagt, oh Cindy, ich habe da auch eine Erfahrung gemacht. Magst du mal teilen, was deine Erfahrung war, Alex? Woran du dich in dem Moment erinnert hast, wie es dir in deiner Kindheit ergangen ist mit dem Thema Daumen?
Ja, genau. Also ich hatte einfach dann gesagt, boah, weißt du was, Cindy, ich war... Ich hatte den Schnuller, bis ich 7 Jahre alt war. Wahrscheinlich seit Baby und bis ich 7 war. Und ich weiß einfach, also ich kann mich am meisten an die Abgewöhnung erinnern, als meine Mama irgendwie ein bisschen strenger war und sagte, jetzt reicht's auch. Und alle in eine Tüte gepackt hat und in den Mülleimer geschmissen. Und das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr unruhig gemacht. Mhm. Und irgendwann kam dann mein Vater, der auch irgendwo streng war, aber dann manchmal auch wieder weich, wie die sich halt dann auch immer so abwechseln, glaube ich, die Eltern, wieder mit der Tüte hochkam und sagte, guck mal, was ich gefunden habe. Und dann war ich so erleichtert, dass diese Schnuller wieder da waren. Also ich glaube, zum Ende brauchte ich die immer auf jeden Fall nachts. Mhm. Ja. Genau, und ich habe das auch noch mal letztens gesagt, ich habe ja auch die Windel nachts noch mit 7 oder Ende 6 oder so tragen wollen müssen. Mhm.
Und du kannst dich daran erinnern, dass du dann eines Tages aufgewacht bist und gesagt hast, okay, jetzt brauche ich den Schnuller nicht mehr, oder war das aktiv von deinen Eltern?
Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, dass die das alles initiiert haben und irgendwann, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, und dann ist es wahrscheinlich weniger geworden.
Ja. Okay. Also du warst 7, ja?
Ja.
Okay. Und ohne da jetzt irgendwie, also weil es geht ja nie um Scham oder Schuld, das weißt du ja, aber ich habe ja rausgearbeitet, als ich Reels dazu gemacht habe und auch Stories, und ich habe auch einen Kurs dazu gemacht, rausgearbeitet, dass sozusagen hinter dem Schnullern ein Bedürfnis steckt. Ja, also dass die Kinder, und dass das so ein Stück weit das Gefährliche ist, gefährlich im Sinne von, dass Eltern das nicht erkennen, ja, dass sie dem Kind den Schnuller geben und sagen, okay, so ist Ruhe jetzt erstmal, aber sie sehen ja gar nicht, dass da eigentlich noch ein Bedürfnis dahinter steckt. Ja, und wenn dieses Bedürfnis erfüllt ist, auf die eine oder andere Weise, dann brauchen die Kinder das auch nicht mehr. Und jetzt sagst du, okay, du hast bis 7 oder vielleicht sogar ein bisschen länger geschnullert. Hast du eine Idee, wenn du zurückblickst, was da dein Bedürfnis gewesen sein konnte oder warum du das gemacht hast, weil es ja schon so, also eher selten ist, dass Kinder mit 7 noch den Schnuller haben?
Ich kann jetzt nur im Nachhinein interpretieren und erfragen und aufarbeiten und so. Ich glaube schon, dass es wahrscheinlich eine Nähe war, die ich immer brauchte und vielleicht nicht so bekommen habe, wie ich sie brauchte, oder weiß ich nicht, ne, ob jetzt von Mama mehr oder von Papa mehr. Und ich kenne einfach nur die Fakten, dass ich 3 Monate mit meiner Mutter zu Hause war, dann abgestillt wurde und seitdem, also ab dem 3. Monat mit einer Kinderfrau zusammen war den ganzen Tag. Und ja, das eigentlich bis zur Einschulung oder zum Umzug oder irgendwie so. Genau, das weiß ich. Und ich kann mich dann eher nur daran erinnern, dass ich die mochte, diese Frau, und wie das war, zu der nach Hause zu gehen oder so. Also ich war einmal bei ihr, die wohnte bei uns im Haus, und als wir dann umgezogen sind, hat das ein bisschen gewechselt, da war dann meine Schwester auch da und dann gab es eine neue Kinderfrau. Und ich weiß nur noch, dass ich im Erwachsenenalter dachte, boah, wenn ich aus der Schule komme, möchte ich eigentlich gern bei meiner Mutter sein und mich fallen lassen. Jetzt ist da immer diese Kinderfrau, die einfach ein bisschen strenger ist und nicht meine Mama ist. Also das weiß ich nur. Und dann weiß ich auch, dass ich noch irgendwann mit 28 in meiner Berliner Wohnung war und total auf Aufarbeitung und Coaching stehe und wieder was Neues ausprobiert hatte und eine echt coole Socke von Schamanin, eine Frau, bei mir in der Wohnung stand und auch sagte, boah, du brauchst noch so Mama-Energie, du brauchst noch so einen Halt und so ein sich geborgen fühlen, ne? Und ich so, ja, stimmt. Das hat mich total berührt und mich da irgendwie von wie befreit hat, oder irgendwie haben wir das dann zusammen losgelassen. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, das war vielleicht eventuell immer ein Thema, dass ich da mehr Mama kuscheln, Mama Nähe, wie auch immer, vielleicht gebraucht habe, als ich bekommen habe. Das ist meine Interpretation.
Nicht ins Bett bei deinen Eltern? Also du hast nicht im Familienbett geschlafen?
Nee, also es gab kein Familienbett. Wir hatten alle unsere Kinderzimmer. Und ich weiß aber nicht, ab wann. Ich weiß nur, dass meine Schwester auch immer im Kinderbettchen am Fußende meiner Eltern geschlafen hat. Also gehe ich mal davon aus, dass ich als Baby auch nicht bei denen im Bett gepennt habe. Und auch relativ früh ins Kinderzimmer kam, also unter 3. Ja, das glaube ich schon.
Okay, weil das ist ja das, ja, also das ist, wo ich immer sage, hey, wir müssen darüber aufklären, dass der Schnuller jetzt nicht unbedingt das Allheilmittel ist, weil wenn deine Eltern bei dir genauer hingeschaut hätten, dann hätten sie ja schon auch für sich erkennen können, okay, ne, dass unser Kind hier mit 6, 7 noch schnullert. Aber das heißt, ich will jetzt nicht sagen, ich will es nicht zu stark bewerten, dass es nicht normal ist, aber dass da einfach was dahinter steht, Alex.
Ja, total.
Ja, Weil das ist ja immer, das ist wirklich, also das ist das, worüber ich ja so auch aufklären möchte, ja, weil, also ich habe ja selber 3 Kinder und 2 meiner 3 Kinder haben auch einen Schnuller gehabt, ja, und ich habe das nicht gesehen oder auch nicht sehen wollen. Also das, wie gesagt, ich will deinen Eltern da gar keinen Vorwurf machen, aber was mir halt wichtig ist, jetzt zu reflektieren und natürlich auch einfach weiterzugeben an andere Mütter und sie sozusagen aufzurütteln, da eben genauer hinzuschauen, weil ich habe es auch nicht gesehen, ja. Ich habe nur gesehen, okay, mein Kind, ich habe nur Fotos von meinen ersten beiden Kindern mit Schnuller am Ohr. Ich denke, ey, warum habe ich es nicht gesehen? Das ist völlig verrückt. Mein drittes Kind hatte ja dann keinen mehr. Und es ist einfach ein Stück weit ein Ruhigstellen des Kindes. Und einfach, ja, es wird ein Bedürfnis, also das Schnullern ist ja ein Bedürfnis nach Beruhigung, Sicherheit geben, Stress abbauen, solche Dinge. Und wenn ein Kind es macht, wenn es älter ist, dann ist da offensichtlich ein Mangel. Mhm. Und der Schnuller kann ja dann, also ich will einfach darüber aufklären, dass der Schnuller, wie gesagt, nicht das Allheilmittel ist, dass man das auch anders hätte lösen können. Also du hättest, ich bin sicher, du hättest den Schnuller nicht mehr gebraucht bis 7, wenn du hättest einfach ja da mehr Nähe von deinen Eltern bekommen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich krieg's ja jetzt auch mit, es ist für mich total herausfordernd, ich denke auch für meine Eltern, zuzusehen, wie ich mit meiner Tochter umgehe. Also mein Vater, vielleicht auch meine Mutter, aber ja, die fühlen sich die ganze Zeit unterbewusst total kritisiert, wenn sie nur sehen, wie ich mit ihr umgehe, weil sie einfach sehen, okay, die macht das nicht wie wir, die macht das nicht, fand das wahrscheinlich nicht gut. Mhm. Und
das ist spannend.
Und das Thema ist immer, schläft die noch bei dir im Bett? Schläft die immer noch bei dir im Bett? Also es wird immer gefragt, ja, ja. Mhm. Und am Anfang, als sie klein war und man ja immer Schnuller geschenkt bekommt zur Geburt, habe ich dann auch die Schnuller ihren Mund gestopft und sie hat die immer wieder ausgespuckt. Wobei, ich hatte tatsächlich am Tag der Geburt ihr einen Schnuller in den Mund gestopft, weil ich es nicht besser wusste und die lagen halt da rum, so wie die Windeln, so wie die Kleidung. Und dann hat meine wundervolle Hausgeburtshebamme gesagt, das würde ich jetzt noch nicht machen. Mhm. Nimm den mal raus. Mhm. Und dann habe ich auf sie gehört und erst später verstanden, was das bedeutet, einem Kind einen Schnuller anzubieten und was das mit einem Kind macht und was das dann auch bedeutet, dem Kind den Schnuller dann wieder wegzunehmen. Mhm. Ja.
Ja, genau. Aber es ist doch verrückt, Alice. Okay, du bist jetzt eine junge Frau und eigentlich ja auch schon gut informiert und trotzdem, es ist irgendwie in uns drin, ja. Wenn das da liegt und alle sagen und Schnuller und Baby gehören zusammen, macht man das einfach, ja.
Ja, und dann, da geht's ja eigentlich auch immer wieder um dieses, will man mehr oder will man so mit durchrutschen? Mhm. Will man das hinterfragen? Möchte ich wirklich wissen, warum mein Kind einen Schnuller trägt oder nicht? Oder, mache ich das, was alle machen? Und da entscheidet ja jeder für sich. Mhm. Alle haben, es gibt Kinderbetten zu verkaufen. Ich kaufe ein Kinderbett, da kommt das Kind rein. Mhm. Das haben meine Eltern so gemacht. Mehr denke ich nicht. Also weiter möchte ich nicht denken, kann ein Weg sein. Und es kann natürlich auch ein Weg sein, hinter die Verhaltensweisen schauen zu wollen und mehr verstehen zu wollen. Und ich bin da absolut, seit ich auf dieser Erde bin, immer interessiert daran, warum wer was macht und warum wer wie reagiert. Ja.
Naja, und hinzu kommt ja noch hinter diesem, ich wünsche mir das oder ich entscheide sozusagen, da genauer hinter zu gucken, für mich persönlich ja auch einfach ein Stück weit der Mutterinstinkt.
Ja,
also,
auch.
Also, wie hat sich das denn angefühlt, als du deiner Tochter den Schnuller da reingesteckt hast und die hat ihn aber immer wieder rausgespuckt?
Naja, als frische Neugeborene hat sie nichts rausgespuckt, sondern erst später. Ich wusste nicht so recht, was ich davon halten sollte, als sie dann, keine Ahnung, mit 3, 4, 5, 6 Monaten den wieder ausgespuckt hatte. Ich glaube, ich habe wirklich da auch deine Inhalte dann, die haben mir gut getan, die haben mich aufgeklärt darüber. Und das ist immer, finde ich, so dieser Knackpunkt. Dieser Punkt des Unwissens und auch zu bemerken, dass man jetzt irritiert ist und gar nicht weiter weiß. Und dann auch, wie du sagtest, der Instinkt, das ist ja auch nochmal was, lasse ich den Instinkt durchkommen und höre ich auf den? Mhm. Oder ist da so viel Schicht von wie du das nennen möchtest, Konditionierung oder Bildern aus vorgelebten Szenarien davor, sodass du den Instinkt gar nicht so spürst. Wie nah ist man sich selber, um den eigenen Instinkt wahrzunehmen und das mit dem, wie war das mit dem Stillen? Ich lerne ja jetzt auch, dass ich dann doch am Ende des Tages mit so und so aufgewachsen bin und deswegen nicht von mir immer direkt verlangen kann, dass ich das so mache, wie ich es möchte, weil ich es ja selber gar nicht in mir trage. Ich habe es ja anders infiltriert bekommen. Also ich habe nämlich zum Beispiel auch, ich bin so gespannt, wie das wird mit dem zweiten Kind, meine ich, meine Tochter auch den Mund gestopft mit der Brust. Ich glaube, ich habe ihr sehr oft die Brust gegeben, anstatt sie einfach mal weinen zu lassen und ihr dabei zuzuhören und das Weinen zu begleiten. Und das habe ich, das glaube ich bis heute noch, dass ich da ihr vielleicht auch was genommen habe und immer dieses Stillen so, dieses wirklich Ruhigstellen auch gemacht habe, nur mit der Brust dann. Und das wusste ich einfach nicht.
Naja,
das war so leicht.
Ich glaube, aber das ist beim ersten Kind die allerwenigsten ist beim ersten Kind, weil natürlich hörst du ja von mir stillen nach Bedarf, immer stillen, wenn das Kind es möchte und so. Und das zu unterscheiden, gerade wenn das Baby noch sehr jung ist, hat es jetzt gerade Hunger oder Durst oder braucht es Nähe oder muss es jetzt gerade mal was erzählen im Sinne von einfach mal wirklich weinen und begleitet werden und Stress abbauen. Und das ist sehr, sehr schwierig. Das ist, glaube ich, wirklich, wenn das eine erstens mal von sich selbst verlangt, ist das sehr, sehr viel Druck.
Okay.
Diese Last nehme ich dir mal, Alex.
Beim zweiten Kind
wirst du da auf jeden Fall achtsamer sein. Und auch da denke ich aber, Alex, genauso wie ein Baby den Schnuller ausspucken kann, kann auch ein Baby die Brust ausspucken. Ja, also auch da bitte wieder keine Schuldgefühle, weil dein Kind hätte schon auch entscheiden können, Brust will ich nicht, ja? Und abdocken können. Also,
okay.
Ja, das vielleicht nochmal für dich so in Vorbereitung.
Stimmt.
Auf das nächste Baby, dass du damit nicht verrückt machst. Oh mein Gott, und soll ich jetzt weinen lassen und soll ich jetzt die Brust geben? Und bitte nicht. Aber mir ist einfach so wichtig, auch mit deinem, also ich bin dir so dankbar, weil es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, oh mein Gott, das erzähle ich doch nicht öffentlich, dass ich beziehen noch einen Schnuller hatte. Ja, wie peinlich. Will ich ja gar nicht drüber nachdenken. Dass du einfach sagst, hey, nee, ich stehe dazu, das war so und das war wahrscheinlich auch richtig so, weil du hast natürlich mit dem Schnuller ein Bedürfnis befriedigt oder ja, also Bedürfnisse befriedigt, vielleicht sogar mehrere, die du nicht bekommen hast vor den Eltern. Dabei geht es, wie gesagt, gar nicht darum, deinen Eltern irgendwie Vorwurf zu machen, weil sie wahrscheinlich wussten sie es nicht besser und haben es einfach auch nicht hinterfragt. Ja? Hat deine Schwester auch einen Schnuller gehabt so lange? Weißt du das?
Nee, ich weiß nicht, ob die einen hatte. Ich glaube, doch, die hatte einen, aber die hatte das nicht so lange. Die hat nicht so lange Windel getragen, die hat nicht so lange Schnuller getragen, die konnte früher Fahrrad fahren, ja, das war alles ein bisschen anders. Und die haben ja auch, das habe ich auch letztens wieder gehört, die Geschwisterkinder haben ja eigentlich gar nicht die gleichen Eltern. Meine Eltern waren ja andere Menschen, als ich zur Welt kam. Und insofern halt auch für sie irgendwie anders. Plus wir reagieren ja noch anders auf unsere Umwelt als unser Geschwisterchen. Ja.
Das stimmt. Schade, dass du dich nicht mehr erinnern kannst, ob du am Ende
einen
kalten Entzug hattest oder...
Hatte ich. Es war nicht so doll. Es war nicht so schön. Also es war auf jeden Fall krampfig. Ich weiß auch noch, dann hieß es nur beim Fernsehen gucken, also das gab's ja auch, nur beim Fernsehen gucken darf ich, die lagen dann da so, ich weiß es nicht. Das war nicht dolle. Irgendwann war es dann irgendwie geschafft. Ich glaube, dann gab es auch was, ein Eis oder so, aber das war auf jeden Fall bei uns zu Hause nicht so leicht, das Thema.
Das glaube ich, weil das, was Eltern, die den Schnuller abgewöhnen möchten, verstehen müssen, ist ja, dass sie dann, also dass das Bedürfnis ja trotzdem da ist und dass es anderweitig dann erfüllt werden muss. Ja, also du kannst dem Kind nicht einfach den Schnuller wegnehmen und sagen, also jetzt komm mal klar, sondern da muss man natürlich gucken, okay, was hat das Kind jetzt gebraucht? Hat es eigentlich Nähe gebraucht? Dann muss ich dem Kind natürlich vermehrt Nähe geben, wenn ich die Stunde wegnehme. Ja, und das ist so das, was ich ein bisschen tricky finde, wo einfach noch zu wenig Aufklärung ist. Ja, es wird immer so getan, als wenn es eine schlechte Angewohnheit ist, ja, irgendwie. Und das muss dann auf einmal weg von einem Tag auf den anderen, wegen der Zähne oder wegen der Sprache oder was auch immer. Aber kaum jemand guckt in die emotionale Komponente, was der Schnuller eigentlich für ein Kind bedeutet. Und dabei will ich den jetzt überhaupt nicht gut reden, ja. Ich will nur darüber aufklären, dass da einfach so viel dahinter steckt und dass du es deinem Kind nicht einfach wegnehmen kannst von heute auf morgen, ohne etwas anderes anzubieten.
Ja, total, ja.
Ich meine, du warst ja schon 7, also du konntest ja schon sicherlich auch, du konntest ja reflektieren, mit einem 7-jähriges Kind natürlich ein ganz anderes Gehirn als ein 3-jähriges Kind zum Beispiel, ja, oder ein 2-jähriges Kind oder ein 1,5-jähriges, wo die Eltern jetzt entscheiden, okay, jetzt Schluss mit Schnuller, ja. Vorher haben wir ihn dir immer reingestopft, das ist ja auch noch das Verrückte, ja. Es wird reingestopft, es wird festgeklebt, es wird festgehalten, was ich da sehe teilweise, das ist so krass. Und dann auf einmal aber nicht mehr. Ja, ist ähnlich wie mit der Windel, ja. Die Windel wird antrainiert, ja. Die Kinder müssen in die Windel machen und dann auf einmal nicht mehr. Ist dann eklig und dann muss.
Das ist, ja. Oh ja, total. Das finde ich auch Wahnsinn mit der Windel. Genau. Ja, deswegen, ich weiß, ich habe auch schon eben gedacht vor dem Podcast, was kann ich dir denn überhaupt erzählen? Weil ich jetzt nicht eine krasse Erinnerung habe. Aber ich weiß noch dieses Gefühl, dass ich wirklich so ein Entzugsding habe. Und ich habe auch bis heute, dass ich nachts so Abläufe habe, die ich immer brauche oder dass ich vorm Schlafengehen Sachen machen muss, die mir einfach Ruhe geben. Mhm. Ich brauche dann mein Glas Wasser oder meine Flasche Wasser neben dem Bett, sonst gehe ich nicht ins Bett. Oder Taschentücher in der Nähe. Oder ich muss dann mal vor aufs Klo gehen, obwohl ich vielleicht vor 10 Minuten schon war. Und ich glaube, das sind einfach so Sachen. Ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht, es ist wirklich ja immer nur Interpretation und ich bin da so eine, die super gerne alles durchleuchtet und interpretiert und Zusammenhänge schaffen möchte, um einfach zu verstehen, damit ich mit den Dingen umgehen kann. Aber ich kann mir total gut vorstellen, dass aus diesem körperlichen, oh, ich will jetzt diesen Schnuller in meinem Mund haben und ich kann nicht und ich soll nicht und es ist so ein Thema, dass da sowas vielleicht entsteht, was man dann sein Leben lang jetzt nun immer braucht für sich, für diese Loslasszeit.
Anderes gefunden, um dir Sicherheit zu geben. Also Abläufe, Routinen, das
um loslassen zu können, in die Nacht, ins Dunkle, ne, in die Entspannung gehen zu können.
Ja, weil du wirst dich wahrscheinlich daran erinnern können, dass deine Eltern jetzt dir, als sie dir die Stunde abgewöhnt haben, jetzt nicht mehr Nähe gegeben haben.
Ich schätze nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß es aber auch nicht mehr, wie gesagt, leider, genau. Ne? Wir können jetzt Kinesio-Tests machen, der Körper erinnert sich ja an alles, ne? Und das Bewusstsein extra nicht.
Ja, natürlich, ja. Viele Dinge werden da auch verdrängt, aber was mir einfach wichtig war, sozusagen, ist rauszustellen, dass wenn ein 7-jähriges Kind noch einen Schnuller hat, also ich will das Wort normal nicht benutzen, aber dann müssen Eltern einfach hinschauen, wenn sie hoffentlich diesen Podcast hören oder grundsätzlich einfach auch Mamas, die jetzt noch schwanger sind, einfach dahin zu schauen, ja, weil der Schnuller befriedigt der Schnuller ist einfach wie soll ich sagen, das Instrument, was ein Bedürfnis befriedigt, was dahinter steckt, weil es wird uns ja immer den Eindruck vermittelt, Alex, dass Babys Schnuller brauchen. Aber brauchen sie gar nicht, ja? Oder auch, dass sie, das brauchen sie nicht. Es steht ja was dahinter. Es ist eine Möglichkeit, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Und es ist nicht überlebenswichtig, dass jedes Baby einen Schnuller bekommt.
Ja. Und es ist einfach eine Strategie.
Also, ich meine, mit dem, was du beschreibst, ne, du wurdest früh abgestillt. Du warst offensichtlich früh getrennt von deinen Eltern. Du hattest eine Kinderfrau, die zwar toll war, aber ja trotzdem nicht deine Mama. Und es war für dich eine Strategie, um damit klarzukommen.
Ich denke, so war es, ja, absolut, ja.
Ja, und es ist, also ja klar, für dich war es wichtig, ja, aber es ist ja nicht die, sag ich mal, normale Alltagssituation, ja, dass Eltern so früh eine Kinderfrau für ihr Kind einstellen, das heißt ja, wir reden ja meistens von Familien, wo die Mama mindestens ein Jahr oder länger zu Hause ist oder auch der Papa mit zu Hause ist und trotzdem werden halt Schnuller gegeben, ja, und immer wieder und bis das Kind den nimmt, auch wenn es den immer wieder rausspricht. Ich meine, du hast reagiert, du hast jetzt nicht deinem Kind den antrainiert oder immer wieder reingesteckt, aber anderen Familien wird es so gemacht, weil immer wieder suggeriert wird, oh, das Kind ist jetzt so lange an der Brust, da gibt doch mal einen Schnuller. Das Kind hängt dir die ganze Zeit auf dem Arm, gibt doch mal einen Schnuller, ja. Also
Nee, das fühlte sich doch, jetzt weiß ich, was das war, hast du eben gefragt, wie sich das angefühlt hat. Das fühlte sich an, anstrengend an, ihr das anzutrainieren, weil sie ja von Anfang an nicht so wie bei der Brust offen dafür war. Also den sofort ausgespuckt hat. Und es fühlte sich echt an wie diesem Kind ein Stück Plastik zwischen die Zähne schieben, die nicht vorhandenen Zähne schieben.
Die Kauleisten.
Also es fühlte sich wirklich unnatürlich an. Tatsächlich dann in dem Moment, wo sie das ausgespuckt hatte, dann dachte ich, stimmt, warum macht man das, dieses Plastikding? Mhm. Genau. Und dachte auch, ja, ich bin ja immer da. Und ich war wirklich immer da. Mhm. Also wir haben 3 Jahre aufeinander gehangen, wie Pech und Schwefel gefühlt.
Und jetzt ist sie in der Kita?
Genau, genau. Letzten, also mit 3 gab es dann die Eingewöhnung.
Ja. Du bist, also, aber weißt du, Alex, während ich das mit dir reflektiere, ich frage dich nach deinem Mutterinstinkt, wie sich das angefühlt hat, aber ich habe es ja 2-mal auch gar nicht gefühlt, ja. Und das ist verrückt, ne? Also, dass ich natürlich jetzt versuche, die Frauen, die Mütter dazu zu motivieren, darauf zu hören, aber ja, ich selbst habe es auch nicht wahrnehmen können, ja. Guck mal, das ist jetzt bei meiner großen Tochter ja nur 8 Jahre her. Und bei meiner mittleren Tochter, die ist jetzt 6, aber ja, die hat auch bis 3 geschnullert und ich habe es einfach nicht sehen wollen, ja. Das ist wirklich verrückt. Also die haben den auch nicht ausgespuckt, ne? Die haben ihn dankbar genommen, aber ich habe nicht sehen wollen, was dahinter steckt. Und deswegen ist es mir halt umso wichtiger, darüber aufzuklären, auch zu sensibilisieren.
Auf jeden Fall. Klar, der Weg, den du da gegangen bist, der war dann so wichtig, damit du weißt, wie es ist, nicht
hinzuschauen,
zu fühlen, nicht hinzuschauen. Das musst du wissen als Cindy, die Beraterin für Stillen.
Genau.
Dann kannst du erst dieses laute nach außen gehen machen, weil du weißt, wie es ist. Ja.
Ja,
absolut. Das war dein Weg dann.
Und Alex, aber den Daumen hast du nicht genommen. Also du hast nur den Schnuller genommen.
Nee, ich weiß nur, wie meine Mutter immer gesagt hat, ich habe den Daumen genommen und meine Zähne standen nach vorne. Ich hatte immer den Daumen und meine Zähne standen nach vorne. Und da bei dem Thema Daumen war eigentlich immer nur, dass die Zähne nach vorne standen. Das Ding.
Ja, aber das ist halt
also, das stand so
auch so spannend, weil das ist ja beim Daumen ganz genau das Gleiche, ne? Also auch bei deiner Mama wird es ein Thema gegeben haben, weil wenn Kinder so krass am Daumen lutschen, dass die Zähne nach vorne stehen, also dass es so eine krasse Veränderung gibt. Also es ist ja massiver, also massiv. Das ist ja nicht nur hier mal ein bisschen dran am Daumen, sondern es ist wirklich massiv. Dann muss da wirklich ein krasses Bedürfnis dahinter gesteckt haben. Also krass Regulation, ja?
Ja,
und das ist mir auch nochmal so wichtig, auch wenn du jetzt ja über den Daumen über den Schnuller gesprochen hast, dass wir es auch nochmal auf den Daumen, weil viele Eltern haben ja Angst, wenn sie den Schnuller nicht geben, oh mein Gott, dann nimmt das Kind den Daumen. Ja, und dann kommen halt genauso Geschichten wie das, was deine Mutter gesagt hat. Oder ich habe ja, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema intensiver auseinanderzusetzen, auch dieses Buch rausgeholt. Kennst du das auch aus deiner Kindheit noch, Alex? Dieses Buch mit diesem Jungen, wo die Mama sagt, und wehe, du steckst den Daumen rein, dann kommt jemand hier, der schneidet den Daumen ab.
Ich glaube, das habe ich schon mal gehört.
Ja, es ist wirklich ein ganz krasses Buch. Also es ist aus dem 18. Jahrhundert und es wurde auch lange, lange noch verlegt, also bis in die 80er. Und da habe ich das, also da bin ich sozusagen auf eine eigene Reise auch gegangen, weil ich dachte, woher kommt das eigentlich, dass die Menschen solche Angst vorm Daumen haben? Ja? Und der Ursprung liegt in diesem Buch. Und es ist ganz spannend, Alex, ich habe das auf dem Dachboden noch gehabt, ich habe das runtergeholt und die Geschichte geht so, dass die Mama das Haus verlässt und dass sie ihm sagt, okay, ich gehe jetzt und du bleibst hier und wie du steckst den Daumen in den Mund, dann kommt halt dieser Hebelmann oder was ich wieder heißt und schneidet den ab. Und dann siehst du auf der Seite, dass sie das Haus verlässt, dass der Junge natürlich sofort den Daumen reinmacht und der kommt dann und dann spritzt das Blut und so und also wirklich super dramatisch.
Ja, ganz schlimm. Allein, dass die Mutter geht, finde ich.
Genau, Alex, und das ist der Punkt.
Da geht's schon
der
los.
Punkt, den niemand gesehen hat, den auch ich nicht gesehen habe und auch lange nicht, auch als Erwachsene nicht, dass das ja eigentlich der Grund ist. Ja, die lässt ihr Kind allein zu Hause, lässt ihr Kleinkind allein zu Hause. Und natürlich tut er sich den Daumen in den Mund, weil der sich regulieren muss, weil der Angst hat, weil der allein zu Hause ist. Er konnte gar nicht anders, als sich den Daumen in den Mund zu stecken. Und das ist, finde ich, das der Knackpunkt an dieser Geschichte, worüber wir anfangen müssen nachzudenken, weil ich glaube, ganz, ganz, ganz viele kennen das noch aus ihrer Kindheit und haben gar nicht so krass verstanden, weil da gibt's ja noch andere Geschichten, ne, mit dem, der mäkelt und wer die Suppe nicht aufäst und wer mit dem Stuhl hier schaukelt, dass der umfällt und so, da gibt's ja so viele krasse Geschichten in diesem Buch. Aber das finde ich so, als ich das gelesen habe, nochmal mit diesem neuen Bewusstsein, was ich habe, dachte ich ja krass, dieser Junge konnte gar nicht anders. Und es ist eine Regulation gewesen, sich selbst Sicherheit geben, weil allein zu Hause als Kleinkind, würde heute niemand machen, ja, würde niemand sein Kleinkind zu Hause lassen. Und ja, dann kam das und er wurde mit der Schere abgeschnitten. Aber das ist der Grund, warum die Leute so viel Angst vorm Daumen haben. Und das ist aber eigentlich unbegründet, weil die Babys, ich weiß nicht, ob du auch vielleicht so ein Ultraschallbild schon mal gesehen hast, die Babys schnullern ja schon an ihrem Daumen im Mutterleib. Das heißt, das ist etwas...
Warum machen die das, Cindy?
Ja.
Warum?
Weil da schon... man könnte jetzt... Emotionen. Da müssten wir jetzt Johanna Ottemar fragen, unsere andere Kollegin, die sich natürlich mit solchen Dingen noch besser auskennt. Aber es kann natürlich Regulation sein, es kann aber auch einfach Entdecken sein. Also dieses sich selbst entdecken. Ne? Also da will ich jetzt nicht so tief reingehen, weil da kenne ich mich nicht gut genug aus. Aber was ich nur denke, ist, okay, es ist etwas, was die Natur schon mitgegeben hat. Also es ist da und wenn die Natur das mitgibt, ja, dann kann es nichts Schlechtes sein. Es ist eine Möglichkeit, die das Kind hat und was auch nochmal sozusagen ein guter Hinweis ist, also mit dem Schnuller im Mund kann ich spielen, aber mit dem Daumen im Mund kann ich nicht spielen, ja, weil das ja immer so die Angst ist, ne? Oh mein Gott, oh mein Kind und wie sieht das aus hier, Daumen im Mund und so, aber ich kann nicht mit beiden Händen spielen und irgendwas entdecken, ich kann auch nicht krabbeln, wenn ich den Daumen im Mund habe, ja, also diese Angst ist wirklich unbegründet, dass Kinder das irgendwie exzessiv und total lange machen, außer es steckt etwas dahinter. Und das ist ja das, wo wir hingucken müssen als Eltern. Ja, und nicht so, weil es gibt ja Leute, die ziehen das den Kind immer wieder raus und kleben da irgendwas rum um den Daumen, damit das Kind das nicht wieder reinsteckt und so und völlig verrückte Sachen. Diese Angst ist aber unbegründet, wenn wir bindungs- und bedürfnisorientiert auf unsere Kinder schauen und gucken, was dahinter stecken könnte und dementsprechend auch handeln. Weißt du? Weil die Schnuller, also zu sagen, okay, ich habe Angst, dass mein Kind den Daumen nimmt, dann nehme ich lieber den Schnuller. Und so wie du es beschrieben hast, am Ende ist es ein Stück Plastik, was wir unserem Kind, wo wir auch nicht wissen, langzeitmäßig, ja, wie viel Mikroplastik dann noch mehr im Körper unserer Kinder, auch wenn das alles getestet ist und so. Aber wir wissen es nicht. Es ist eh schon so viel in unserer Umwelt. Und das höre ich jetzt aber ganz, ganz, ganz oft, dass Frauen das so beschreiben, das ist so Plastik und dann stecke ich das meinem Kind im Mund, das fühlt sich ganz komisch an, ja. Und das soll ein Gefühl bekommen, so, ja, dass das irgendwie komisch ist, Plastik reinzustecken in unser Kind, irgendwas überhaupt in unser Kind reinzustecken.
Das habe ich zum Beispiel jetzt auch noch nicht von anderen Frauen gehört, dass sie das auch so wahrgenommen
haben. Ja, doch, es wird immer mehr, Gott sei Dank, immer mehr, aber es gehört natürlich auch ein Stück weit Bewusstseinserweiterung dazu, nicht im spirituellen Sinne, sondern einfach solche Geschichten zu hören, wie diesen Podcast, den wir heute aufnehmen.
Ja.
Deswegen war mir das so wichtig, dass wir da einfach anfangen, also mal drüber zu sprechen. Und ich kannte bisher noch niemanden oder es hat noch niemand sich getraut, mir zu sagen, hey, ich hatte auch mega lang den Schnuller und ja, da könnte was dahinter gesteckt haben, ja. Und was, das passt jetzt nicht ganz zum Thema, aber ich finde es trotzdem nochmal wichtig, dass du das gesagt hast, weil das ist auch immer wieder Thema bei meinen Kunden, meine Eltern fühlen sich sozusagen ganz unterbewusst oder überhaupt unbewusst oder ohne, dass du irgendwas sagst, fühlen sie sich eigentlich schon getriggert davon, von dem, dass du es anders machst. Und das finde ich doch krass, oder? Im Prinzip, du kannst es nur falsch machen, Alex, wenn du deinen Weg gehst, weil sie fühlen sich so oder so immer wieder den Spiegel vorgehalten und es ist verrückt, oder? Ohne, dass man diskutiert darüber. Man muss so gar nichts sagen.
Ja. Ja, irgendwann platzt dann raus, boah, wie du mit der redest. Ich krieg zu viel, wenn ich das nur höre.
Auf Augenhöhe?
Ja.
Ja, und das ist wirklich, das ist ja, da ist Schnuller ja nur ein Thema, ne, was das so schräg angeguckt ist, wie du gibst deinem Kind keinen Schnuller. Babys brauchen noch einen Schnuller. Oh, ne, dann geht's ja weiter mit Zucker. Wie, dein Baby darf keinen Zucker. Oh, Babys brauchen noch Zucker. Nur sei doch nicht so, ne. Hab dich doch mal, tu doch dein Baby mal was Gutes und so. So geht es halt immer weiter. Und das wird jetzt auch nicht weniger, je älter die Kinder werden, Alex.
Das wird krasser, Cindy. Das ist so schlimm. Mir wurde schon gesagt, also, ich hatte sie lieber, als sie ein Baby war. So, das ist mir klar. Da konntest du sie ja auch nehmen und küssen und sie hat sich nicht beschwert. Mhm. Jetzt sagst du ihr, gib mir mal ein Küsschen und sie ignoriert dich und ich denke, ja, gut.
Ja, ja, das ist ein Vorteil. Je älter die Kinder werden, da kann ich mich auch an eine Situation erinnern mit meiner Oma. Wir sind direkt nach der Kita zu meiner Oma gefahren, also ist wirklich sehr alt, ne, also über 80. Und dann musste mein Kind einfach noch mal ein bisschen was abbauen, ja, von der Kita ein bisschen Stress und dann hat sie geweint und dann hat meine Oma irgendwas gesagt von wegen so, ja, und hör doch jetzt mal auf und das ist so laut und was sollen die Nachbarn denken und dass du ein böses Kind bist und so. Dann hat sie gesagt, und ich glaube, sie war wirklich gerade erst so 3 oder so, vielleicht 3,5, Oma, es gibt keine bösen Kinder. Ja, wow. Es gibt keine bösen Kinder, ich muss jetzt einfach mal weinen, ja. Und das fand ich so toll, weil, weißt du, dann übernehmen die Kinder nämlich selbst, da musst du nämlich als Erwachsene gar nichts mehr sagen.
Mhm. Weißt du, das macht. Obwohl das auf jeden Fall man das machen muss. Ich merke auch immer, ist es jetzt okay, dass ich sie jetzt da reagieren lasse oder muss ich jetzt mein Kind beschützen und jetzt auch nochmal was sagen? Also ich bin immer mit der Aufmerksamkeit da und aber merke auch, dass ich manchmal dann auch das mag, wenn sie das dann macht und ich dann nicht schon wieder was sagen muss. Mhm. Weil es ist einfach so anstrengend, immer wieder, ja, nicht gegenzuhalten, aber halt, es ist abgefahren, jetzt fürs Kind einzustehen und nicht mehr wie früher für die Eltern immer nur einzustehen oder auf der Elternseite zu sein, wie das sich jetzt verändert, mhm. Ja.
Total.
Also die eigene Kernfamilie, die neue, ist ja jetzt die neue. Man verlässt ja das Elternhaus und lässt es hinter sich und die Werte und, mhm. und das dann auch in dem Moment zu leben, ist total abgefahren. Also mit 36 immer noch am, wie heißt es denn, am Abnabeln.
Ja, das, wow. Das hört auch nicht auf, glaube ich. Also du bleibst einfach immer Kind deiner Eltern, das ist einfach so. Aber ja, also das wird einfacher, je älter die Kinder werden, dass die einfach für sich selbst einstehen. Und das ist großartig, weil dann, also dann haben wir einfach alles richtig gemacht, Alex, weil wir ja das Kind gestärkt haben. Ja, weil, und ich wusste in dem Moment, oh mein Gott, wie cool, meine Tochter hat verstanden, dass es keine bösen Kinder gibt und dass es natürlich das Emotionen gibt und dass man die ausleben darf und dass alle Emotionen okay sind und sie hat einfach für sich selbst eingestanden, ja. Es gibt keine bösen Kinder. Und ich dachte so, yeah, ich habe mich so gefreut, weil ganz ehrlich, Alex, mit so Menschen, die in dem Alter sind, ja, das ist so müßig, darüber zu diskutieren oder irgendwas zu verändern zu wollen. Klar, mit den eigenen Eltern vielleicht nochmal was anderes, aber gerade so mit den Großeltern finde ich das sehr, sehr schwierig. Einfach so, weil das Verständnis und die Bereitschaft da irgendwie war, reinzugehen. Und deswegen habe ich gedacht, komm, ich lasse auch meine Kinder regeln und die machen das ganz gut.
Cool. Was ich auf jeden Fall noch zu dem Thema sagen will, ist, wenn man dann als Elternteil da so sitzt und spürt, irgendwie fühlt sich irgendwas komisch an oder mein Kind macht irgendwas, wo ich nicht weiß, woher das kommt, dass es natürlich so ist, dass wir unseren Instinkten glauben dürfen und irgendwie mit unserem Kind extrem nochmal in Kontakt gehen können oder irgendwie auf die Suche gehen können mit uns und unserem allem, was wir in uns tragen und dem Kind. Aber ich merke halt auch, ne, wie du schon gesagt hast, diesen Podcast gibt es ja, damit man Impulse für ein wachsendes Bewusstsein bekommt. Wenn man entweder Informationen sich von außen reinholt, die einem Ideen geben können dafür, was eigentlich vielleicht da noch los ist, wovon man vorher noch nicht erfahren hat, aber was man in Betracht ziehen dürfte in der eigenen Situation und dass man aber auch sich Hilfe holen kann. Also ich hatte das auch jetzt, ich glaube, ich weiß nicht genau, ob sie 2 oder 2,5 war, aber meine Tochter fing an, die Nägel zu kauen. Und da dachte ich, oh mein Gott, mein Kind ist so klein und kaut Nägel. Was habe ich falsch gemacht? Was ist hier los? Und ich dachte so, oh, wenn die jetzt auch so wie ich mit über 30 denkt, ihm, die muss oder die will sich coachen lassen, weil ihr bis, keine Ahnung, ins Erwachsenenalter irgendwelche Sachen fehlen oder sich komisch anfühlen, das wünsche ich mir für die nicht. Ich gehe jetzt sofort mit der irgendwo hin und hole mir Hilfe, weil ich wusste nicht, was ich damit machen soll. Hatte das halt auch noch nie erlebt. Und auch keine Podcasts über Nägelkauen mit 2 Jahren gefunden. Und bin dann halt, du hast es sie eben schon genannt, einmal damit zu Johanna Otto gegangen, genau. Genau, ich war einmal mit ihr, weil ich nicht wusste, mit Milou bei ihr, weil ich nicht wusste, ob das mit dem Stillen okay ist, weil immer kam, still doch mal ab. Und ich nicht so richtig, also ich gemerkt habe, wenn ich abstille, ist es ein riesen Kraftakt und ich habe keine Kraft dafür, dass ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Und dann war ich wegen diesem Nägelkauen bei ihr und sie macht das immer noch, aber ich habe irgendwie so ein, was, das Gefühl, ist es erstmal okay, ich beobachte das, aber ich bleib an ihr dran und begleite einfach und weiß auch jetzt, wo sie abgestillt ist, dass so emotionale Tantrums oder wie man die nennen möchte, immer häufiger vorkommen. Es kann am Alter liegen, aber halt auch daran, dass es jetzt die Brust nicht mehr gibt. Mhm. Und dass man jetzt vielleicht ja da noch mehr was weinen begleiten darf, jetzt ohne Brust als vorher. Ja. Genau, aber das, ja, das mit dem ja, Nägelkauen, das fand ich auch abgefahren. Ich bleib da auch noch dran, mhm. Ja.
Ja, und es gibt auch noch ganz andere Verhaltensweisen. Es gibt Kinder, die essen ihre Haare oder ziehen sich selbst Haare so raus oder zwirbeln so die Haare. Also es gibt Ventile, ja. Es gibt Ventile, ja, die Kinder sich einfach suchen, und da dürfen wir als Eltern dann eben, so wie du es gemacht hast, genauer hinschauen, ohne jetzt immer alles sofort zu pathologisieren. Ja, oh mein Gott, da steckt jetzt was total Schlimmes dahinter oder so. Aber wir dürfen da einfach achtsam sein und nicht so drüber hinweggehen, so, ja, das machen Kinder halt, ist einfach so, ne? Die kauen genau halt Nägel, ist es einfach so, ja. Da steckt was dahinter. Wie gesagt, es muss nicht immer was Gravierendes sein. Aber das ist, danke, dass du das nochmal reingebracht hast, dass wir einfach offen bleiben dafür und versuchen hinzuschauen. Aber jetzt kann ich schon das nächste Thema aufmachen. Wir sind jetzt schon zum Schluss gekommen. Da gehört natürlich auch die Regulation des eigenen Nervensystems dazu. Ja, also, weil wenn es mir gerade total schlecht geht, dann habe ich natürlich auch keine Kapazität zu gucken, okay, wie geht's dem Nervensystem meines Kindes oder was ist da gerade los? Also, es gehört immer dazu, auch als Mama, selbst für dich zu sorgen und zu regulieren, damit du auch wirklich ja die Kraft hast, da genau bei deinem Kind hinzuschauen. Und manchmal ist es nämlich auch ein Zusammenspiel, ja. Wenn es der Mann total schlecht geht, dann kann es halt auch sein, dass sich das auf das Kind überträgt, ja, und das Kind sozusagen das Symptom zeigt. Also, aber das würde jetzt zu weit führen für heute. Aber das fiel mir jetzt einfach noch ein, wo du das mit reingebracht hast. Also nicht, dass du jetzt losgehen musst und auch, aber da manchmal ist da einfach, da gibt's da einfach Zusammenhänge.
Ja, das hat die Johanna Otter auch gesagt. Ach, krass. Zu mir.
Wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Also das ist jetzt mir selbst in meinen Kopf gekommen. Ich wusste nicht. Ich habe jetzt nicht mit Johanna über dich gesprochen als Fall. Ja, keine Sorge.
Ja, dass einfach immer noch ein Teil von mir mich nicht abgeschnitten ist oder ich mich nicht fühle oder so. Ne? Dass ich weiterhin üben darf, mich zu fühlen, damit das Kind nicht alles fühlt, aber ich nicht. Mhm. Und eventuell die Anspannung wegknabbert, die ich wegdrücke in mir. Mhm. Sowas in der Richtung. Also genau.
Aber das ist auf dem Weg. Und Alex, ich zeig dir bei dir, du hast vorhin gesprochen von der Schamane, die in deiner Wohnung in Berlin stand, als du 28 warst, bist du 36. Das heißt also, dein Weg geht auch schon 8 Jahre oder länger. Und das ist ja bei mir auch so. Bei mir ist es sogar erst später losgegangen. Mit über 30 habe ich angefangen, das alles zu reflektieren und anzufangen, meine Kindheit anzuschauen. Und ich bin jetzt ja über 40. Das heißt also, es geht schon länger als ein Jahrzehnt. Und ich glaube, das dauert auch. Man ist da nie so richtig fertig. Aber das so einfach nochmal mitgeben, als Impuls ist zu beginnen, wenn du spürst, dass da was ist. Aber bitte, also hab nicht das Gefühl, dass das in einer halben Stunde erledigt sein muss. Ja, so ein Prozess dauert einfach. Und mit jedem Kind kommen da auch immer wieder neue Themen hoch und neue Dinge, die angeschaut werden dürfen. Und auch mit jeder Entwicklungsphase des Kindes, weil wir selbst waren ja auch mal ein Baby, wir waren mal ein Kleinkind, wir waren mal ein Schulkind, wir waren mal ein Teenager. Auch da kommen immer wieder neue Themen, die angeschaut werden dürfen. Aber ich bin meinen Kindern so dankbar, Alex. Also, weil du hast ja im Prinzip angefangen damit, auch bevor du Kinder hattest. Und das hat ja wahrscheinlich nochmal an Fahrt aufgenommen, als deine Tochter dann da war, oder? Dieses ganze Anschauen, oder war das vorher schon?
Das war auch vorher, okay. total, jahrelang. Aber einfach, weil ich gemerkt habe, durch meine Affinität zur Bühne, zum Tanzen, zum Ausdruck, dass ich mehr Freiheit brauche, um das machen zu können, was mein Herz will. Also sowas war da einfach auch immer. Mhm, das war schon, also es fing eigentlich nach der Schulzeit an. Aber ich habe auch begriffen, ich glaube, auch wenn wir 80 sind oder wenn wir dann Omas sein dürfen, was wir hoffentlich alle werden, auch dann werden wir weiter merken, was uns fordert und triggert und dürfen dann entscheiden, ob wir das uns bewusst angucken oder nicht.
Aber Alex, das unterscheidet uns als zukünftige Omas von vielen der aktuellen Omas, dass wir ja einfach jetzt schon reflektieren, Trigger anschauen, verstehen, okay, wenn mich was triggert, hat das was mit mir zu tun und nicht mit der anderen Person. Das heißt, auch wenn wir vielleicht nicht mit allem einverstanden sind, was unsere Kinder dann machen mit ihren Kindern, glaube ich schon, dass wir nochmal anders damit umgehen werden, weil wir einfach ja schon jetzt die ganze Zeit anders mit diesem Thema Trigger umgehen.
Ja.
Ja, also total. Richtig gute Vorbereitung. Aber bevor wir jetzt noch das 18. Thema aufmachen, Alex, ich danke dir, dass du heute da warst. Ich wünsche dir alles Gute und vielleicht treffen wir uns dann nochmal wieder zu einem anderen Thema, wenn dein zweites Baby dann geboren wurde.
Wer weiß. Mal gucken, was das für Themen mitbringt.
Genau. Ich werde auf jeden Fall deinen tollen Account auch verlinken, wo man sich auch Inspiration holen kann, ne, zum Thema pränatalen, postnatalen Sport. Folgt Alex unbedingt gerne. Vielleicht teilt sie auch ein bisschen was noch in Richtung Schwangerschaft, ich weiß nicht genau. Und ja, Alex, dann bis zum nächsten Mal. Ich danke dir von Herzen, dass du so offen gesprochen hast.
Danke dir auch. Ja, danke dir auch vielmals.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du findest mich unter Dein Bauchgefühl bei Instagram. Ich werde dir das auch nochmal in die Shownotes schreiben und würde mich riesig freuen, wenn wir gemeinsam in einen Austausch gehen könnten. Also vielleicht hast du auch so eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht hast du auch schon mal in deinem Leben so ein intensives Erlebnis gehabt mit deinem Bauchgefühl, mit deiner Intuition und bist dieser vielleicht sogar etwas früher als ich, nicht erst mit Mitte 30, gefolgt. Also immer her damit, schreib mir eine Mail, schreib mir bei Instagram. Ich freue mich sehr, mit dir in Austausch zu gehen. Bis dahin, alles Liebe, deine Cindy.